Mein Lieblingsschimpfwort ist der Maus-Totschmatzer.
Ein Bayer und ein Halber. Historische Zeitreisen mit Dr. Richard Leubel. Ein History-Podcast der Mediengruppe Bayern.
Ja, guten Tag, grüß Gott miteinander, Servus und Habe Dere. Willkommen zurück zu Ein Bayer und ein Halber. Mit mir, eurem halben Bayern und halben Österreicher Johannes Munzinger und unserem Vollblut-Bayern Dr. Richard Leubel. Und ich möchte den Podcast heute mal beginnen mit einer Warnung. Nämlich, also wir reden ja im Dialekt hier miteinander, das machen wir schon seit der ersten Folge so. Aber heute geht's so richtig um einen Dialekt. Und deswegen darf ich sagen, also wer in den nächsten 10 Sekunden kaum was versteht, für den ist der weitere Verlauf des Podcasts heute wahrscheinlich sinnlos. Herr Dr. Leubel.
Aus ist Leid, ist dieser Jammer. Mit dem Schreiner Zbickerbo, den sei wei, ist Lungelfeili. Und jetzt liegt's am Sterbbett da. Da schlagt Hänguhr langsam zwei weh. Auf'n Rohrbahn schlaffend pfleuing. Und kein Totenwurm hör's mehr klopfer. Und kein Weih mehr atmzahlen.
Ja, damit ist die Stimmung vorbereitet. Ich muss nämlich auch gestehen, das ist die Folge, vor der ich am meisten Angst gehabt hab, seit wir gewusst haben, dass wir diesen Podcast gemeinsam machen. Weil, also, in Ostfriesland, glaube ich, gehe ich relativ problemlos als ein Bayer durch, wenn ich es drauf anlege. Bei den Isarpreisen in München taten sie mich wahrscheinlich auch nur für Niederbayern halten, wenn ich es drauf anlege. Aber hier in Niederbayern, also ich glaube, wer gut zuhört, merkt schon, so ganz richtig ist es nicht. Wie schlage ich mich denn bis jetzt so mit dem Bayerischen, Herr Dr. Leubel?
Ja, also für einen Österreicher nicht gerade schlecht, was ich sage.
Das klingt wie ein vergiftetes Lob.
Nein, sie sind ja aus dem Mühlviertel, da sind die Ähnlichkeiten natürlich auch viel größer, wie wenn man jetzt Mayern, Wiener oder so da hat. Wobei, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, wir haben ja eine Wiener Sprachinsel im Bayerischen Wald.
Eine Wiener Sprachinsel?
Ja, Rattenberg im Bayerischen Wald. Die haben genau einen Wiener Dialekt drin. Mit allen Feinheiten.
Also mit Havara und mit Schmäh und allem.
Ja, vielleicht geht ja der eine oder andere neuere Ausdruck ab, aber wissen Sie warum, wie das hergegangen ist? Nein. Weil das war Bergwerksstadt, Bergwerksregion und die haben immer schon einen engen Kontakt mit die BEM gehabt. Und im Kontakt mit die BEM hat sie genauso wie in Wien, also das Wienerische, was wir heute so kennen, das ohne sozusagen die Zuwanderungen von den Böhmen her überhaupt gar nicht denkbar. Und durch das hat sie die Wiener Tonation überhaupt erst entwickelt. Und das sind die zwei Parallelen, deswegen gibt es tatsächlich Rattenberg, wer es nicht glaubt, hinfahren, Kindergarten gehen, sie haben sich ja lang geschämt dafür, aber mittlerweile wissen sie, dass das eine Riesenrarität ist, jetzt wird es wieder gepflegt. Sie können im Bayerischen Wald original wienerische Herren von Kindern, die noch nie in ihrem ganzen Leben in Wien waren.
Also Dialekt ist eine lebendige Geschichte, das merkt man jetzt schon an dieser ersten Anekdote. Wir wollen halt so ein bisschen nachforschen, wo kommt er eigentlich her, der bayerische Dialekt? Aber wir wollen uns auch die Frage stellen, wo geht er hin und hat er überhaupt nur eine Zukunft? Weil über das Wirtshaussterben haben wir schon geredet einmal und heute reden wir auch ein bisschen über das Dialektsterben. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist für Sie fast noch schlimmer als das Wirtshaussterben, weil an Dr. Richard Leubel ohne Dialekt kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Sie sind ja schließlich gleich nach dem Papst Träger der bayerischen Sprachwurzel. Mhm. Ist das die wichtigste Auszeichnung, die Sie in Ihrem Leben gekriegt haben?
Also ich habe, wie ich es gekriegt habe vor einigen Jahren, habe ich gesagt, das ist also wirklich die schönste Auszeichnung, die ich je gekriegt habe. Sie ist zwar meine erste, aber selbst wenn ich schon mehr hätte, wäre es mir die allerliebste.
Warum legen Sie so großen Wert darauf, dass Sie weiterhin, und zwar also wirklich mit einer erstaunlichen Konsequenz, einfach immer, immer niederbayerisch reden?
Ja, mei, also ich muss sagen, ich kann mir es auch leisten. Bei mir gehört es auch irgendwie dazu. Ich bin der Direktor vom Haus der Bayerischen Geschichte. Da fällt jetzt das schon mal nicht unangenehm auf. Ich habe mir das einfach, ich habe schon so Phasen gehabt, wo ich ein wenig so Hochdeutsch geredet habe, wie ich in München an der Uni studiert habe oder das wenigstens probiert habe. Aber ich bin da immer wieder zurückgekehrt, weil ich einfach, muss ich sagen, wieso soll ich jetzt nicht bayerisch reden? Ich habe auch das immer so gesehen, dass dieser Dialekt, dass das eine unglaubliche Bereicherung ist, wenn man sich das nur vorstellt, dass wir 21 Bayerwald-Mundarten haben. Gell? 21. Und insgesamt 24 Zwielaute und 16 Selbstlaute.
Also Vokale.
Ja, und die Schriftdeutsche hat 3 und 5.
Haben Sie alle 16 Vokale drauf im Bayerischen?
Unbedingt, aber da muss ich vorher 2 Bier trinken.
Auch übrigens mein Ratschlag an alle, die vielleicht, weil es ist, ich habe das Gefühl, der Herr Dr. Leubel hat nur ein paar Fiesheiten heute auf Lager, mit der er mich nachher quälen wird. Wer mitmachen will, schon mal einen Kiefer ein bisschen ausrenken, vielleicht die Kehle nochmal ein bisschen ölen, weil heute gehen wir tief in die Laute hinein.
Sollen wir gleich anfangen mit dem Test für Österreicher oder warten wir noch ein wenig?
Ich habe das Gefühl, Sie können es nicht mehr da warten, oder? Dann fangen Sie halt an.
Also, ich habe jetzt 2 Tests, für einen eigentlich ganz leichte. Also, Urtest für Österreicher ist eigentlich die Vorstellung, man spielt Gitarre und es reißt sozusagen eine Saite jetzt ab. Mhm. Und das teilen sie mir jetzt mit. Wir taten sie jetzt da sagen, im Dialekt.
Auf Bayerisch. Kreuz, jetzt ist mir Zeiten gerissen.
Ja, da sieht man, dass sie einer Sache schon aus dem Weg gingen, nämlich den verschiedenen A's. Also ganz instinktiv wahrscheinlich. Ich sage es Ihnen jetzt nochmal Hochdeutsch vor, was ich mit vor Ihnen im Dialekt hören möchte.
Also direkt nämlich, ganz wörtlich übersetzt dann.
Jetzt ist die A-Seite auch ab.
Jetzt ist die A-Seite A-O.
Ja, da hat man gesehen, gehört, dass sie beim ersten A kann man schon sagen, okay, abhaken Österreicher.
So
weil,
schlimm.
Ja, weil die Österreicher haben nur, da kennst du nichts dafür, die Österreicher haben nur 2 A, währenddessen der Bayer 3 A hat.
Sagen Sie es nur mal schnell hintereinander.
Jetzt ist A-Seiten A-O.
Jetzt ist A-Seiten A-O.
Ja, genau. Und der große Unterschied ist natürlich, das hört man, wenn man in Wien, also es geht immer, die Unterschiede zwischen Bayerischen und Österreichischen, es ist eigentlich dieselbe Sprache, beides ist mittelbayerisch.
Das hören die Österreicher nicht gern.
Da ist mir völlig wurscht, das ist einfach so. der große Unterschied sind die Vokale. Und wir haben da einen konkreten Beispiel. Die Österreicher haben uns ja unverschämterweise 1778 diese Innviertel gestohlen. Eine urbayerische, wirklich eine urbayerische Region mit, wer nicht weiß, was das ist, mit Schärding, Braunau, Riert. Und da haben die Kinder, sind in die Schulen dann umtrainiert worden, von Österreichisch auf Bayerisch, und das ist die Hauptübung war mit die Vokale, weil nämlich so der Hauptunterschied halt das ist, der Österreicher hat dieses ganz helle A. Wenn man zu Wien in der Straßenbahn sitzt, hört man Linie 21 A, 22 A. Das gibt's in Bayern überhaupt nicht.
Sie verzieren zwar den Mund, so für mich klingt das ganz normal.
Ich muss das machen, damit ich das rausbringe. Und das ist das, also das erste A der Bayern ist einfach dunkler wie das Österreichische. Und das hat man tatsächlich, Sie müssen sich einer vorstellen, die Schulkinder so mitgebracht, damit die zukünftig österreichisch reden, wo es auch im Innviertel ganz gut hingehauen hat. Es gibt nur eine Sprachinsel im Kobernauser Wald und da hat es nicht hingehauen. Die reden heute noch klassisch sporisch da drin.
Also so an manchen Stellen heute, dass ich doch nur der Dialekt, ja, das hört man am Herrn Aiwanger.
Ja, genau. Also wobei beim Aiwanger die Meinungen auseinandergingen. Ich habe einen Mitarbeiter gehabt, der war aus demselben Ortschaft und er hat das weit von sich gewiesen, dass das der Dialekt dieser Ortschaft wäre, sondern eine Sonderaussprache des Aiwanger Hofes.
Ich darf ganz gerne ein bisschen so in die allgemeine Geschichte ein bisschen einblicken vom bayerischen Dialekt. Und da gleich, ich glaube, das ist in Ihrem Sinne mit einem Vorurteil bzw. einer Fehlinformation ausräumen, weil oftmals wird man als Österreicher und Bayern im Rest der Republik oder im Rest der deutschsprachigen Länder belächelt, weil wir könnten ja kein Hochdeutsch, heißt es. Und da muss ich aber wirklich auf den Tisch hauen und sagen, also wenn einer Hochdeutsch redet, dann sind das ja wohl wir, oder? Weil Hochdeutsch ist eine geografische Angabe. Ja. Das hat man in den hohen Gebieten gesprochen. Ich weiß nicht, die Hannoveraner können gern Niederdeutsch reden, wenn sie glauben. Aber in Wahrheit reden die halt Schriftdeutsch oder Standarddeutsch. Aber Hochdeutsch, das reden wir mir.
Das Hochdeutsch reden wir mir. Und das Hochdeutsch ist ja sozusagen eine Kunstsprache natürlich, eine Schriftsprache.
Also Standarddeutsch jetzt.
Aufpassen. Ja, Standarddeutsch. Das ist quasi aus unserem Dialekt Hochdeutsch ist das entwickelt worden. In Augsburg, in Nürnberg auch. Das Fränkische ist ja gerade im Nürnberger Raum sehr ähnlich dem Bayerischen. Auch wenn es jetzt natürlich jeder Franke massiv abstreiten wird. Und da hat man dieses Hochdeutsch quasi in die Schriftform gegossen. Und das Irre ist dann, dass das in Buchform ist das in den Norden gewandert. Und der Norden nimmt dann unser Schrifthochdeutsch, nimmt das an und lässt sozusagen seinen eigenen Dialekt schon fallen und spricht dann mit der typischen norddeutschen Intonation, spricht unser Schrifthochdeutsch, und diese nordische Intonation, da sieht man, wie blöd also wir eigentlich sind, diese nordische Intonation übernehmen wir jetzt wieder in das Gesprochene.
Das heißt, wenn wir jetzt Standarddeutsch reden, dann reden wir im Grunde die Bastardisierung einer Sprache, die uns gestohlen worden ist.
Ja, genau. Und noch dazu ganz verrückt, wenn man sagt, also im BR sind ja so frühe Sprechordnungen vom Theater übernommen worden, also wo da sozusagen, Entschuldigung, der Sau kraust, wenn eine bayerische Nachrichtensprecherin zum Beispiel was sagt, also das SCH weglässt, jetzt wollte man gerade kein Beispiel, die Staunze, also für die Mücke, Staunze, kennt man das jetzt? Staunzen halt,
Staunzen, sagt
man. Ja, genau. Also das ist so diese norddeutsche Weise, Staunze, das T.
Oder was Ostpreußisches ist, auf der Straße.
Ja, genau, ich kann das gar nicht so machen, muss ich sagen, ich kriege eine Gänsehaut bei solchen Geschichten. Also das ist einfach kreislich, das muss jetzt mal einen Appell lassen, weil das ich habe das sogar bei Mitarbeitern, die plötzlich mit diesem ST daherkommen. Leute, lasst es, das ist kreislich in der süddeutschen Aussprache, das ist nicht sexy und sonst irgendwas, sondern einfach nur kreislich.
Also ihr seht, das ist ein Thema, das brennt unter den Nägeln, der sonst so milde Dr. Leubel, der sich selten aus der Reserve locken lässt. Kaum geht es um einen Dialekt, dann wird er richtig feurig.
Ja, nein, also weil das wichtig ist, das ist der Dialekt bereichert. Das ist mittlerweile auch durch 1000 Studien nachgewiesen. Die Urstudie, wenn ich das schnell sagen darf, die ist von einem Essener Professor, vom Ulrich Amhorn, der ist in die 70er Jahre, hat eine Studie gemacht und ist draufgekommen, dass das Dialektsprechen ein Nachteil ist, wenn man später die Schriftsprache lernt, gerade im Dialekt, auch mit der korrekten Schreibweise. Das haben unsere ganzen Schlaumeier im Kultusministerium und so weiter, ist das sofort adaptiert worden, bei euch in Österreich ja nicht, aber bei den unseren. Und dann ist das sofort umgesetzt worden und haben gesagt, da müssen wir die Kinder Bayerischerin verbieten. Und diese Studie, die hat sich so verbreitet, dass das quasi auch die bayerisch sprechenden Eltern übernommen haben und gemeint haben, und das gibt's ja bis heute, gell? Bis heute glaubt, bayerisch sprechen die Eltern, deren Kinder angefallen, wenn's die in Schriftdeutsch sozusagen aufziehen. Und mein Gott, wenn sie so oft, dass man hörst im Biergarten, wenn so Native Speaker dann probieren, dieses Schriftdeutsch zu sprechen, da schmeckt der Wurstsalat schon gar nicht mehr, und das Bier auch nicht mehr, weil das wirklich hässlich ist, diese Aussprache, und dann reden die eher die Kinder auch so hässliche Dinge daher, diese jetzt schon wieder abgeschlossene Umgangssprache, die es da gibt. Also das ist alles nur künstlich aufgesetzt, und jetzt kommt aber eigentlich der Gipfel, dass dieser Amann so 15 Jahre nach seiner ersten Studie noch mehr Studie gemacht hat und genau das Gegenteil von dem ausgebracht hat von seiner ersten Studie und alles widerrufen hat und sagt, das ist ein Vorteil für die Sprachkompetenz. Ist eigentlich eh logisch, wenn man das, wir haben es ja vorher schon gesagt, wenn du da übertrieben gesagt 100.000 Diphthonge und Zeig da drin hast, da bist du natürlich einer Sprache wie dem Französischen oder auch dem Portugiesischen oder sonst irgendwas, bist du viel näher. Weißt du, du mit allem redst, wir reden mit den Nebenhöhlen, mit den Stirnnebenhöhlen, mit allem Möglichen.
Und mit dem Brustkorb.
Alles vorhanden, und da sieht man auch, also was das für ein Reichtum ist. Und wenn man das sozusagen aufgibt gegenüber einer schlecht gesprochenen Schriftsprache, ja, wie blöd ist denn das?
Ich kann das tatsächlich nur bestätigen. Also erstens, weil ich unlängst mit einer fähigen Passauer Logopädin eine Geschichte gemacht hat, die erzieht ihr Kind zweisprachig, Schwedisch und Deutsch, weil schwedischer Mann. Und die hat auch gesagt, also das Schlimmste, was du machen kannst, gerade wenn du Ausländer bist in Deutschland, ist, dass zwanghaft daheim Deutsch mit dem Kind redst, auch wenn du das selber nicht gescheit kannst. Das Wichtigste ist, du redst mit dem Kind die Sprache, die du wirklich drauf hast. Und ja, wenn das der Dialekt ist, dann ist das halt der Dialekt. Ja. Und dann kann ich ja bestätigen, dass es durchaus hilfreich sein kann, weil ich bin ja dreisprachig aufgewachsen mit Hochdeutsch, also Isarpreisisch, daheim, Münchner Vater, mit Niederbayerisch und mit Oberösterreichisch.
Da legst du dich nieder.
Ja, brutal.
Und ich globalisiert bist du.
ich bin der moderne Europäer. Und ich hab's gemerkt, ich hab dann Germanistik studiert und wie es jetzt so ist bei Germanistik, irgendwann kommst du ins Mittelhochdeutsche und in die mittelalterliche Literatur und wie ich das erste Mal das gelesen habe, hab ich mir gedacht, was heißt denn da lernen müssen immer, so reden wir zum Teil auch einfach nur. Und da darf ich jetzt gerne den Schwenker schaffen, auch um ihren Blutdruck vielleicht ein bisschen runterzubringen, weil der wird nachher sicher wieder in T gehen. Wo kommt's eigentlich her, unser Bayerisch? Weil immer, wenn man jetzt biblisch rangeht, ist klar, dann kommt's aus Babylon, oder Entschuldigung, Babylon. Aber wo taucht das erste Mal auf? Oder zumindest was, was wir als Bayerisch identifizieren würden?
Ja, also das ist relativ früh der Fall. Gibt's den berühmten Tegernseher Antichrist, also so frühe Schriftwerke, 12. 13. Jahrhundert. Manche setzen es sogar schon früher auf. Also sicher wissen wir, im Hochmittelalter haben wir die ersten Schriftspuren für eine bayerische Sprache. Vorher ist ja das alles noch in Entwicklung. Ist ja klar, wenn du eine recht mobile Zeit hast, wie die Völkerwanderung war, da kristallisieren sich die Unterschiede erst heraus. Man sagt, dass wir im Frühmittelalter noch ziemlich Schwäbisch geredet haben.
Ist auch schwer zum Vorstellen, dass die Schwäbisch reden.
Doch, ich hab das sogar schon mal ganz gut kennen, weil ich eine Augsburger Ersatzmutter, kann man jetzt nicht sagen, aber eine zweite Augsburger Mutter gehabt habe.
Wie sagt der Augsburger, wenn ihm die Gitarren seid? Reist?
Ich muss dazu sagen, ich kann es nicht mehr, weil das Niederbayerische ist dann bei mir so stark, da wo ich aufgewachsen bin, das
zertrümmert alles.
Ja, das zertrümmert alles. Aber eigentlich kommt das Ganze ja von diesen zwei Großdialekten her. Es gibt das Hochdeutsche, das sind wir, wie schon gesagt, sind wir, und es gibt das Niederdeutsche. Schöne Beispiele sind da immer das Water für Wasser oder das Marken für Machen und das Lapen für Schlafen.
Oder der Apel. Für einen Apfel.
Genau. Und dort teilt sich das quasi auseinander, Hoch- und Niederdeutsch. Und das Bayerische bildet sich halt, weil wir dann so eine Phase haben, im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit, wo es also eigentlich ganz wenig Migration und sowas gegeben hat, dadurch bilden sich auch diese ganzen Regionaldialekte aus, wie eben diese 21 Dialekte im Bayerischen Wald, was schon der Hammer ist.
Es ist irgendwie so eine schöne Vorstellung, wenn man sich denkt, diese ganzen Gelehrten aus der Zeit, die haben Lateinisch geschrieben und das wirkt so hochgestochen und mein Gott, waren das Menschen von Welt, und dann stellt man sich vor, wie die daheim sitzen und halt dürfst das Niederbayerisch miteinander reden.
Und übrigens, weil sie das sagen und auch das Bayerische ins Lateinische einbringen, ein Lieblingsgebet vom Papst Benedikt dem 16., das er bei jeder Gelegenheit an die Frau oder an den Mann gebracht hat, zum Beispiel an die Bundeskanzlerin: Rem, Regem, Regimen, Regionem, Religionem, Conserva, Bavaris, Virgo, Patrona, Tuis. Ich glaube, ich kann der Hexameter sein. Habe ich voll scharf gefangen, aber am Schluss hat es gestimmt. wenn man das jetzt übersetzt, heißt es das Sach. Und den Herrn, die Ordnung, das Land und die Religion erhalte deinen Bayern, Jungfrau Maria.
Das Sach. Wie geht's dann weiter? Also das Bayerische verfranzte dann quasi aus in einen Haufen verschiedene kleine Unterdialekte. Und die waren ja eigentlich, wir sind ein langer Flickerlteppich gewesen, die waren doch eigentlich die Landessprachen dann auch.
Die waren die Landessprachen, das war auch völlig wurscht, dass halt die in Rattenberg ein wenig Wienerisch geredet haben und was weiß ich, mit der Fels wieder stärker Mittelbayerisch, das war so. Also die Sprache ist dann erst im Grunde thematisiert worden, wie man im 19. Jahrhundert, wie eben das Bayern sich deutlich erweitert, wie die Franken und die Schwaben eben kommen und damit zwar ganz neue Sprachgruppen, wobei die Übergänge da auch fließend sind, wenn man in Neumarkt ist oder so, da werden schon die ersten Zwischenformen zum Fränkischen geboren. Also da ist auch viel sozusagen konstruiert worden, Gegensätze konstruiert worden, die es gar nicht gibt. Aber da wird das ganze Thema und da kommt dann jetzt dadurch die Aufklärung, der vermehrte Anspruch sozusagen, das Schriftdeutsche zu sprechen.
Kommt da zum ersten Mal so ein bisschen auf, dass der Dialekt so was Primitives ist vielleicht ein bisschen, dass er dieses Stereotyp?
Ja, das aus der norddeutschen Sicht heraus wird das Bayerische als primitiv angesehen wie alles Bayerische und wie alles Katholische, weil das ist so der Zwiespalt, das waren lauter Protestanten und die haben natürlich sowas, die sind alle Nachmacht gefallen, wenn die ja vor einer Leichnamsprozession gesehen haben. Ich so, was ist denn da los? Sind die alle völlig, jetzt hupfen sie da mit den Fahnen durch die Gegend, weil sie es halt nicht kennt haben.
Gell? Und reden ein Deutsch, das ihnen die Zechennägel aufstellt.
Ja, und sie halt auf einmal das nicht verstehen. Mhm. Gell? Und sie da einhören müssten und da haben sie einfach keine Lust drauf.
Wo beginnt es? Also heute leben wir in einer Zeit, wo man immer mehr Angst hat, ja, der Dialekt geht verloren, auch wegen vielleicht Leuten wie diesem Herrn Amon. Aber wann beginnt das? Wann fängt es an, dass das Standarddeutsch wirklich den Dialekt immer mehr an den Rand drängt und in die kleinen Inseln zurückdrängt, was ich noch heute?
Also wieder mit einem politischen Ereignis, hängt zusammen mit der Reichsgründung, mit der deutschen Reichsgründung, wo man mir Bayern natürlich, muss jetzt auch mal sagen, beiden sie ja noch nichts ein drauf, einen schweren Verlust erlitten haben, weil die Österreicher aus diesem Deutschen Reich ausgeschlossen worden sind. 1866 haben wir ja noch an der Seite der Österreicher gekämpft gegen die Preußen. Viele sagen, das war die letzte richtige Richtung. Und 1871 haben wir ja dann mit den Preußen gegen die Franzosen siegen müssen, gegen unseren alten Standardverbündeten. Bayern war fast immer mit den Franzosen verbündet. In dieser Reichsgründung, die sehr militant abläuft, preußisch militant, undemokratisch,
gar nicht gemütlich,
geht es dann los, weil halt dann natürlich auch ein stärkerer Austausch da ist, zum Beispiel mit den bayerischen Abgeordneten in Berlin im Reichstag drin, die natürlich als unwahrscheinlich grob empfunden worden sind. Manche haben sich dann auch einen Scherz draus gemacht und sind, also gerade die Bauernbündler sind mit den knogelten Stiefeln dann aufmarschiert, wie später übrigens die ersten Grünen, ja, die dann da drin sind. Und unter die Grünen hat es den berühmten Matthias Kreuzer gegeben, der seine Reden standardmäßig im Bundestag in Bayerisch gehalten hat. Und wenn dann der Einspruch des Präsidenten gekommen ist, hat der Matthias Kreuzer gesagt, ja, da musst du gescheit hinhören, dann verstehst du das schon.
Als Fernsehen und Radio hat er auch nicht gut da am Dialekt, oder?
Nein, vor allen Dingen, weil also selbst der Bayerische Rundfunk, sie werden es alle abstreiten, aber in ihrer Frühzeit extrem dialektfeindlich war, weil also die Nachrichtensprecherinnen, Redakteure sind alle auf diese norddeutsche Theaterordnung da, also diese Theatersprache, die fürs Theater entwickelt worden ist, Ende des 19.
Dieser Jahrhunderts. Dieser Schnarrton.
Ja, genau, festgelegt worden. Und schön hat das die Luise Kinzinger geschildert, die ist auch noch in dem trainiert worden und hat gesagt, erst da ist dann so ein kleiner Wendepunkt in die 70er Jahre, hat man das Bayerische wieder wertgeschätzt und sie sagt, sie hat das daheim eigentlich nicht gehört, weil ihr Vater, glaube ich, auch kein Hiesiger war und bei der Kinzigerin, die muss zuerst die norddeutsche Aussprache lernen und dann ihrerweise tatsächlich die süddeutsche, weil da der Wechsel dann stattgefunden hat.
Wie war es in Hengersberg in Ihrer Jugend? Hat da nur jeder Niederbayerisch geredet?
Ja, unbedingt. Also das waren Ausnahmeerscheinungen, dass halt da der eine oder andere mal zugezogen ist. Ich muss auch sagen, wir waren natürlich extrem integrativ. Damals schon absolute Migrationsexperten in jeder Hinsicht. Bei uns ist ja unser Vorzeigebeispiel geglückter Integration ist der Ugo Bakislavi, den man besser kennt unter dem Namen Django Asyl, der in meiner Nachbarschaft aufgewachsen ist und wo man alle miteinander vereint, den Burm eine gescheite Sprache erklärt haben, nämlich Bayerisch. Und ich kann mich noch gut erinnern, dass unser Pfarrer damals ein bisschen kopfschüttelnd das Feld verlassen hat und gesagt hat, also ich sage narrisch, wir können es dem Buben Bayerisch beibringen, jetzt müsst ihr dem Buben Hochdeutsch beibringen. Und zur Antwort hat er dann gekriegt, der Pfarrer, Hochdeutsch kann ich selber nicht gescheit, jetzt bringe ich ihm lieber Bayerisch bei. Und was war der Django Asyl, wenn man mir dem Hochdeutsch beibracht hätte? Ja, nix war der Banker war der weiter.
Ach, der Ärmste, das war schlimm.
Ja.
Das letzte Mal, wie wir über Hengersberg geredet haben, ist ums Wirtshaussterben gegangen, dass sie in die 60er Jahre noch quasi von einem Wirtshaus ins andere haben einfallen können und jetzt schaut es langsam mau aus. Ist Hengersberg zumindest in Dialektsicht noch immer eine starke Bastion geblieben?
Ja, ich glaube schon. Man merkt natürlich da auch den Zuzug, ist eh klar. Man merkt schon auch, dass die Kinder halt im Kindergarten manchmal, das hängt da ganz von der Kindergärtnerin ab. Wir haben mal in Freistadt, das muss ich schnell dazu sagen, hat es einen riesen Ärger gegeben in die 90er Jahre, weil man da gemerkt hat, dass die Kindergärtnerinnen auch auf Anraten der Eltern die Kinder halt das Bayerische abgewählt haben. Und da hat sich damals die Frau Stevens, war Ministerin, da hat man damals eine Handreichung und Ordnung auch erlassen, wie man das machen kann, wenn man norddeutsche Kinder jetzt da drin hat und bayerische, dass man halt da beide Richtungen gelten lässt. Und da gibt's wunderbare Beispiele, wo man dann bayerische Theaterstücke aufgespielt hat und wo norddeutsche Kinder das innerhalb von wenigen Monaten in dem Alter nach diese schöne bayerische Intonation gelernt haben und damit zweisprachig agieren konnten zur großen Freude ihrer Eltern.
Und damit ist ja dann das Feld bereitet, dass man einen Haufen andere Sprachen auch noch lernt, oder?
Ja.
Wie viele Sprachen kennen Sie jetzt eigentlich noch? Außer immer, ich weiß, Sie können Bayerisch. Können Sie überhaupt Standarddeutsch reden?
Also ich muss Standarddeutsch reden können, weil ich in vielen wissenschaftlichen Beiräten im Norden tätig bin. Und
hören Sie auf, es hört sich falsch schon. Bitte reden Sie wieder Bayerisch.
Ich muss jetzt trotzdem noch fertig sagen. Und natürlich, da mich einigermaßen verständlich machen kann. Und das funktioniert auch. Aber ich werde immer darauf angesprochen, dass die sagen, es ist ja schön, wie Sie jetzt mittlerweile durch mich trainiert den bayerischen Dialekt verstehen, weil das Hochdeutsche, das ich drauf habe, ist für meine Kollegen jetzt im Norden trotzdem noch bayerisch.
Wie ist das immer? Die Wissenschaftscommunity ist ja doch sehr international. Es kommt ja vor, dass Leute da aus dem Ausland kommen, die vielleicht weder bayerisch noch Standarddeutsch reden. Wie verständigen Sie sich mit denen?
Also zu meiner Zeit an der Universität München haben wir sogar Gastprofessoren gehabt, die haben nicht Englisch können und nicht Französisch. Das waren vor allen Dingen die aus den nordischen Ländern gekommen sind. Und da war das auch noch für mich ein Schlüsselerlebnis. Also ich bin ein relativ guter Lateiner. Und ich habe dann...
Dank Dialekt.
Und mein Professor Andreas Kraus hat gesagt, Herr Löwe, übernehmen Sie den Kollegen und betreuen Sie den ein bisschen. Und ich habe dann gesagt, ja, was soll ich denn mit dem reden? Dann habe ich gesagt, ja, reden Sie Latein mit dem. Und dann habe ich okay, Latein reden. Und wenn man sich das wirklich ernsthaft vornimmt und eine Übung hat, ja, ich habe ja im Mittelalter promoviert, ich habe des Nächtens meine Urkunden auf und runter gesagt im Schlaf dann da. Also ich war da schon gut drin, aber es geht tatsächlich. Man kann dann auch Worte finden für Flughafen und solche Dinge, die man einfach dann ja aus dem, was man so intus hat mit Luft und Hafen und so, sich da zusammensetzen kann dann da, gell. Aber heute, glaube ich, ist das anders, weil das ist natürlich, das Englische ist international. Aber es ist eigentlich schade, dass dieses Lateinische als Weltsprache, das war ja wirklich eine Weltsprache, dass man das eigentlich so ad acta gelegt hat. Also ich kann mir gut vorstellen, Bayerisch und Lateinisch, mir tat's langer.
Jetzt haben Sie also zur Kommunikation die tote Sprache Latein nochmal wiederbeleben können. Mhm. Haben Sie nicht vielleicht Angst, dass der Dialekt, das Niederbayerische, irgendwann auch eine tote Sprache ist und in 50 Jahren ist dann, wie man, der Leubel, der kann Latein reden, dass in 50 Jahren Leute sagen, Jesus, der kann Niederbayerisch. Also, der kann Niederbayerisch.
Also zu mir nicht mehr in 50 Jahren, sage ich einmal, da bin ich ziemlich safe.
Aber haben Sie Angst, dass diese Sprachen, also diese Dialekte wirklich verloren gehen
können? Nein, Angst habe ich nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das der Fall sein wird. Weil man sieht es ja schon in die Städte, wenn ich in Regensburg durch die Straßen gehe und die Kinder sehe, höre ich kein Bayerisch mehr. Und wenn es Bayerisch hörst, dann sind es irgendwelche Gastschüler, die halt, was weiß ich, von Neumarkt, von Burg Lengenfeld oder sonst irgendwas da reinfahren. Also jetzt haben wir diesen Status erreicht, dass also in den Städten, in den Großstädten, in den Mittel- und Großstädten ist eigentlich schon Geschichte. In München gibt es eine neuere Umfrage, da hat man insgesamt, glaube ich, noch 2% von den Schülern in München, die noch dialektfähig sind, Dialektsprecher sind. Also das ist in München schon abgeschlossen, ist erledigt.
Wie schaut es im Haus der bayerischen Geschichte aus? Wird da bayerisch geredet? Ich meine, Sie reden immer bayerisch?
Ja, ich rede immer bayerisch. Da wird schon überwiegend bayerisch geredet. Wobei, sagen wir es, weil ich habe es schon erwischt, dass sie mit mir bayerisch reden. Und wenn sie untereinander sind, dann reden sie wieder hochdeutsch miteinander. Also es kann man so und so sagen. Entweder die bohren sie bei mir oder...
Oder sie haben Angst.
Oder sie haben Angst. Weil die Macht mit mir ist.
Haben Sie schon mal einen Bewerber abgelehnt, weil er nicht gut genug bayerisch kann?
Nein, aber wo ich auch kritisch bin, auch in die Bewerbungsgespräche, wenn ich sehe, dass da eine grundlegende Abneigung und quasi so ein Höherwertigkeitsgefühl da ist, das berücksichtige ich dann schon, weil der ist eigentlich dann bei uns oder die ist da nicht wirklich gut aufgekommen. Mhm.
Was macht man jetzt? Wie rettet man den Dialekt ins nächste Jahrhundert?
Also ich glaube da wirklich, dass er nicht mehr zu retten ist, weil diese Meinung, dass das was Minderwertiges ist, das ist so weit verbreitet und es gibt, also es ist nichts schwieriger wegzubringen wie ein Vorurteil. Das Vorurteil wird bestehen bleiben. Dann ist natürlich auch der Druck, sich anzupassen, wird immer größer. Wir haben ja da in den 90er Jahren diesen Wahnsinnsfall gehabt, dass eine Lehrerin in Miersbach draußen einem Dialektschüler ins Zeugnis eingeschrieben hat, dass er sie halt sehr schwer verständlich machen kann, weil zu Hause nur bayerisch gesprochen wird.
Da schon her in Bayern wird daheim bayerisch gesprochen. Das ist da, also
dumm. Und in das Schlimmste kommt noch, und dann hat diese Entschuldigung wahnsinnig, ich muss mich an meinen Großvater denken, der hat einen Lieblingsspruch gehabt, der hat geheißen, 99 Bodum und war Schüler, das sind 100 Narische. Und dann hat sich diese Dame nicht entblödet, der Mutter zu raten, sie soll den Kontakt des Sohnes mit dem Vater zu unterbinden, weil der sprachlich so einen schlechten Einfluss auf den Buben hat. Und das war in den 90er Jahren und da hat es einen großen Aufruhr gegeben, gerade im Oberbayerischen, die sind schon noch widerständig da draußen. Und dann hat dieses Zeugnis geändert werden müssen. Aber man hat halt gesehen, dass, wie gesagt, aus dem norddeutschen Bereich, dass da nicht nur Leute kommen, die uns bereichern, sondern dass halt da welche auch kommen mit wahnsinnigen Vorurteilen. Und insofern wird es schwierig sein. An der Uni besteht natürlich ein großer Anpassungsdruck, auch schon an der Passau-Uni, da habe ich auch schon so ähnliche Sachen im Grunde gehört. Also du musst schon widerständig sein, dass das dann durchhältst. In der Wirtschaft ist oft anders. Ich war erst in Oberpfaffenhofen draußen, wo es ja die Satelliten und so zusammenbauen, also wo wirklich die absoluten Kriegs da draußen sitzen. Und das ist brutal gewesen, muss ich sagen. Da war ich in einem Großraumbüro drin, weil ein Verwandter von mir da drin arbeitet aus Plattling. Und dann waren noch diverse andere Bayern da und dann war der Inder da. Und die anderen habe ich jetzt nicht zuordnen können, aber die haben sichtlich einen Migrationshintergrund gehabt. Und die ganze Truppe hat bayerisch geredet miteinander. Also nicht Englisch, sondern ich habe bayerisch geredet. Keine Ahnung, wo die Inder jetzt das bayerisch hergehabt haben. Also da, die Techniker sind da, glaube ich, auch noch widerständig. Sogar widerständiger wie die Handwerker. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sie gerade die Leute aus Tschechien zu uns kommen und arbeiten, dass sie die mit dem Bayerischen sogar leichter lernen, wie mit dem Hochdeutschen. Insofern ist das... wird man aber den Druck, glaube ich, also in den Städten, das dauert nicht mehr lange, in die Städte ist das alles erledigt. Du hörst da in Augsburg kein Schwäbisch mehr, wobei Augsburg vielleicht der Sonderfall ist mit 60% Migrationshintergrund. Wenn jetzt in der Schulklasse 20 Nationen drin hast, ja, du musst dann den kleinsten gemeinsamen Nenner finden und der ist halt dann nicht Schwäbisch, sondern Schriftdeutsch, wobei lustig ist, dass die in der Umgangssprache dann trotzdem die schwäbischen Brocken plötzlich alle drin haben, also diese Zischlaute, die dann da zum Vorschein kommen. Ich hätte eine große Hoffnung, dass es für bestimmte Regionen einfach ein Identitätsmerkmal wird, dass man sagt, na, wir geben das nicht auf, wir pflegen unseren Dialekt weiter und mein erster Anwärter war der Bayerische Wald, der sich da größte Verdienste schaffen könnte und Weidler sind widerstandsfähig, das weiß man. Und da bin ich auch überzeugt, wenn diese Region so durchzieht, das wird gerade für den Tourismus ein absolutes Bonus sein.
Aber irgendwie ist ein trauriger Gedanke, wenn es jetzt wirklich, wenn man jetzt fatalistisch an die Sache rangeht und sie denkt, mein 100 Jahre spricht vielleicht überhaupt keiner mehr bayerisch und dann taucht unser Podcast auf irgendeiner bis dahin verschollenen Festplatte wieder auf. Dann braucht es irgendeinen Sprachwissenschaftler, der überhaupt entziffern kann, was wir da miteinander reden.
Oder so ein Stor wie beim Ägyptischen, wo die zwei Sprachen eigentlich meistens
Der Rosetta-Stor vom Bayerwald.
Ja. Meinst du, was das für Sensation ist? Wir zwei auf ewig unsterblich.
Aber es darf einen Haufen verloren gehen. Es gibt einen Haufen schöne Begriffe im Bayerischen, die es nur im Bayerischen gibt. Ja. Haben Sie einen Lieblingsbegriff?
Also mein Lieblingsschimpfwort ist der Maus-Totschmatzer.
Jetzt könnten böse Zungen natürlich behaupten, dass die...
Ja, ich weiß auf was sie anspielen. Ich habe da ein nettes Erlebnis in Freising gehabt. Da war der Ministerpräsident Hasselhoff da, den habe ich geführt. Und dann hat er ein schönes Gespräch mit der Freisingerin geführt. Und dann hat ihm die Freisingerin erklärt, dass der Bayer ja im Allgemeinen wenig spricht. Und dann hat sie zu mir hingezogen und hat gesagt, es gibt aber gewisse Ausnahmen.
Was sind noch so Lieblingswörter?
Ja, also mein absolutes Lieblingswort ist jetzt eigentlich was Österreichisches mehr, weil wenn ich jetzt zu Ihnen sagen darf, Herr Munzinger, jetzt geben Sie wieder Ruhe, weil das alles logisch ist. Das kann ich in einem Wort sagen. Und das heißt eh. Also zum Abschluss ist jetzt das vielleicht ganz gut. Jetzt muss ich mit Ihnen doch noch diesen zweiten Sprachtest machen. Ich lese Ihnen einen Text vor und Sie müssen also erst einmal versuchen, den Text zu verstehen und zweitens einmal versuchen, die Anleihen herauszufinden. Also es sind viele Wörter drin, die aus anderen Sprachen kommen.
Lass uns kurz in mich gehen, Moment kurz.
Okay. Ja, so schlimm ist es jetzt auch wieder nicht. Obwohl, ein Irder auf Nacht ist noch so warm gewesen, dass ich gerade mit der Jeans unten fort zum Bahnhof umgerast bi und hab Mara Billettl auf Minger und Retour gekauft. Kommt da nicht ein Spezi von mir, der DJ von der Disco mit seinem Spusi und meiner Schicks daher. Servusi und Bussel her. Nachher haben wir noch ein Massel gehabt, dass wir in Greenhorns Pub noch einen Platz gekriegt haben.
Okay, jetzt schauen wir mal, ob wir es noch alles hinbringen. Ich glaube, ich habe noch ein Problem. Was ist der Irder?
Der Irder ist der Dienstag.
Okay. Am Dienstag ist es so warm gewesen, dass ich nur mit Jeans bekleidet zum Bahnhof gehen und mir eine Fahrkarte kaufen konnte. Da kam mir schon der...
Hin und Retour?
Mhm. Da kam mir schon, ist ganz schön lang gewesen, die Passage, da kam mir schon der DJ vom...
Ein Spezi von mir?
Da kam mir schon ein Freund von mir vom was für ein Pub?
Der DJ von der Disco.
Also der DJ von der Disco entgegen, mit seiner Freundin und auch meiner im Schlepptau. Und
meiner Schicks daher.
Küsschen hin, Küsschen her. Ja. Was war der letzte
Passus? Dann haben wir noch Marcel gehabt.
Da hatten wir nochmal Glück.
Dass wir im Grünhorns Pub.
Dass wir im Grünhorn, in der Grünhorn-Kneipe.
Noch einen Platz gekriegt haben.
Noch einen Platz gekriegt
haben. Sehr gut übersetzt. Und jetzt, wo kommen diese ganzen Ausdrücke her?
Massel ist, glaube ich, aus dem Aramäischen und aus dem Jiddischen, wenn man nicht alles täuscht. Also Glück, so wie Masseltoff.
Da haben wir noch ein zweites Wort drin gehabt, das auch aus dem Jüdischen kommt.
Schicks.
Schicks, sehr gut.
Ist Schicks eine nicht-jüdische Frau?
Ja, und zwar ein bisschen negativ belastet.
Ah, okay. Irder wird wahrscheinlich einfach wirklich tiefstes Niederbayerisch sein.
Ja, also im Wald sagt man es nochmal.
Und DJ ist, glaube ich, aus dem Englischen.
DJ ist sicherlich aus dem Englischen. Im Grunde natürlich auch, wobei halb Übernahme. Also die Disco, das kommt ja von Le Disque eigentlich und kommt damit aus dem Französischen. Aber ist im Englischen dann natürlich aufgenommen worden. Tiefstes Französisch ist natürlich Billettl.
Billettl, eh klar.
Und natürlich auch Retour.
Gut, das denkt man dann schon gar nicht mehr.
Also das stimmt, ist schon so eingespeist. Italienisch haben wir noch was drin gehabt, die Parallele zur Schicksen.
Gspusi.
Die Gspusi ist von Sposa. Und erstaunlicherweise, das meiste, was wir an Fremdwörtern im Grunde drin gehabt haben, kommt aus dem Lateinischen. Er sagt ja zu seinem Spezi, sagt er, Servus.
Und wie sagt er weiter? Also der Servus, klar, Servus. Der Sklave.
Und sein Freund ist der Spezi, kommt von Amicus Specialis.
Also ein ganz besonderer Freund. Ja,
genau, Spezi. Oh. Wenn man will, kann man sogar das Bussel von Basiolum als Küsschen herleiten. Und dann natürlich Minger, weil Minger ist Apud Monachos bei den Mönchen.
Das heißt, eine babylonische Sprachenverwirrung in jedem bayerischen Satz.
Der Irder, der Dienstag, kommt aus dem Griechischen. Die Disco, wenn man jetzt will, kann man von Discos auch herleiten. Sehr schön ist aber auch nur mehr im Wald gebräuchlich, ist der Begriff Pfort.
Pfort?
Pfort für Hemd. Und da gibt es im Lateinischen zum Beispiel den Ausdruck des, beziehungsweise nein, im Griechischen den Ausdruck des Paida, dieser Messgewand. Also das ist diese Wurzel, wo das herkommt. Dann sagen da aber auch für den Irder, sagen manche, das ist eher gotisch. Was auch kann, weil wir lange unter gotischem Einfluss gestanden sind.
Das Ungarische fällt mir jetzt nur ein bisschen.
Ja, das Ungarische haben wir natürlich auch da, aber nur so eigentlich, er hat das Servus dann, sagt man auch, kommt zwar ursprünglich aus dem Lateinischen, ist aber dann halt österreichisch-ungarisch dann hergeleitet. Aber na, das geht vielleicht ein bisschen weit schon. Aber sehr schön ist natürlich, dass sie das also sofort drauf gehabt haben, ist, dass das Massel, dass das aus der jüdischen Sprache kommt.
So wie Schlamassel.
Ja, und damit muss ich ihnen eigentlich fast einen Einser geben auf diesen Sprachtest.
Wahnsinn, das ist. Bin ich jetzt ein Bayer?
Jetzt, wenn es noch eine bayerische Staatsangehörigkeit gibt und eigentlich statt das nur mir zusteht, dass ich die verleihe als Direktor vom Haus der Bayerischen Geschichte, da hätte ich ja nur jetzt die bayerische Staatszugehörigkeit anbieten.
Aber wenn es einmal zu einem Staatsgehörigkeitstest kommt und jetzt versuche ich mich nur mal im Bayerisch, da tat mir der Leibe da helfen, oder?
Ja, sowieso.
Herzlichen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und zugehört habt bei Ein Bayer und ein Halber mit mir, eurem halben Bayern Johannes Munzinger und mit Dr. Richard Löbel. Bis
Servus
bald.
Zum Pfirzeich.
Wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, dann lasst gerne ein Abo da. Ihr habt Fragen, Anregungen, Kritik oder Lob? Dann schreibt uns gerne an podcast@mgbayern.de oder hinterlasst uns eine Bewertung. Ein Bayer und ein Halber, historische Zeitreisen mit Dr. Richard Löbel, ist ein History-Podcast der Mediengruppe Bayern. Host und Recherche, Johannes Munzinger und Dr. Richard Löbel. Konzept, Dr. Richard Löbel, Johannes Munzinger und Martin Wanninger. Redaktion, Johannes Munzinger. Produktion, Anja Kurz. Sprecherin, Katharina Czawa. Mundmusik von Score Squad über Sound Taxi. Besonderer Dank an Walter Berndl.